Heute bei «Apropos» Drohnen aus der Schweiz gegen Russland. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist auch ein Krieg der Drohnen. Fast jede Nacht greift Russland die Ukraine mit Drohnen an, zerschmettert Häuser und Infrastruktur. Aber auch die Ukraine nutzt viele Drohnen, um Angriff abzuwehren oder Ziel in Russland zu treffen. Auch die Schweiz spielt dabei eine Rolle. Da werden nämlich Kampfdrohnen für die Ukraine entwickelt. Unter anderem von einem Russ, von Michael Kokoritsch.
When the war started and then when situation in Europe changed, we decided that we need to do something faster. Initially it was very moral choice for me, because definitely I'm originally from Russia, but I left Russia many, many years ago, and the war was a big shock for me, a personal shock.
Michael Kokoritsch hat in Bayern, im Kanton Waadt, ein milliardenschweres Rüstungsunternehmen aufgebaut. Und er steht Russland auf der Terroristenliste. Unser Romandie-Korrespondent Benno Tuchschmid hat das Rüstungsunternehmen porträtiert. Was für Risiken geht der Mann ein? Warum entwickelt er Drohnen hier in der Schweiz? Und wie geht es überhaupt auf mit der Schweizer Neutralitätspolitik? Das ist eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Aregger. Hoi Benno, schön bist du bei uns.
Salut, Alex.
Benno, der Michael Kokoritsch dürfte die allerwenigsten kennen oder von ihm gehört haben. Wie bist du das allererste Mal auf ihn aufmerksam geworden?
Ich habe eine Meldung gelesen in der Westschweizer Wirtschaftszeitung Bilan und das war die Rede von dem französischen Rüstungsgigant Thales und einer Schweizer Drohnenherstellerin, die Zusammenarbeit beschlossen haben. Der Name der Drohnenherstellerin war Destinus und noch nie von dieser Firma gehört. Und so bin ich eigentlich auf ihn gekommen, Michael Kokoritsch, der Gründer dieser Firma ist.
Du hast ein Porträt über ihn geschrieben, hast ihn getroffen, hast geschaut, was er macht.
I just came yesterday from Ukraine and then today flying for one day. And
you've been in Ukraine yesterday?
Yeah, yesterday I came. But
warum? Für was steht er?
Ja, er steht für verschiedene spannende Sachen. Er ist einerseits Russ, oder man muss sagen Russ gewesen, weil er jetzt seinen Pass abgegeben hat und stellt mit seinem Unternehmen Langstreckendrohnen her, die seine alte Heimat angreifen. Das ist das eine, das ist quasi wirklich auf der persönlichen Ebene eine unglaublich spannende Geschichte, einzigartige Geschichte. Und andererseits steht die Geschichte auch ja, für die Diskussion in der Schweiz, die wir aktuell gerade führen, über die Zukunft der Rüstungsindustrie in diesem Land, was für Gesetze wir brauchen, damit eine Rüstungsindustrie kann existieren kann. Und das heisst, es ist ja, eine Geschichte, die auf ganz vielen Ebenen spielt und relevant ist.
Erzählen wir seine Geschichte doch von Anfang an. Sie von da Sibirien.
Ja, genau. Da kommt Michael Kokoritsch im Jahr 76 auf die Welt, also noch während der Zeit der Sowjetunion. In Sibirien, wie du gesagt hast, an der Grenze zur Mongolei, sehr einfache Verhältnisse. Er ist ein hochbegabtes Kind, ein Wunderkind, kann man sagen. Er gönnt Mathematikwettbewerbe, gönnt Schulwettbewerbe in anderen Fächern. Er mit 16 Jahren Physik studieren an der Universität. Mit 19 gründet er die erste Firma in der Minenindustrie und er wird sehr, sehr schnell sehr reich.
Wo steht er damals politisch in seinen jungen Jahren?
Ja, er ist Anti-Putin, kann man sagen, schon damals. Also er fährt schon als junger Geschäftsmann an Oppositionskräfte unterstützen, ist dann auch in Kontakt mit dem 2013 aus der Haft entlassenen Oligarch Michail Khodorkovsky, unterstützt Oppositionsnetzwerk von ihm und kommt durch das auch schon relativ schnell ins Visier von der russischen Sicherheitskräfte.
Er verlässt dann auch Russland, wenn und warum?
Also endgültig verlor das Land 2014 und im Gespräch mit ihm hat er gesagt, er hat Signal bekommen, dass er die Wahl hat, entweder das Land zu verlassen oder Konsequenzen dafür zu tragen.
I was kicked from Russia in 2011 after I financed anti-Putin protest after in the Moscow and hundreds of thousands of people. At that time the regime was more vegetarian, so they basically told me just leave the country. Yeah. Now they would put in a prison. Yeah.
Er sagt auch, heute wäre der Umgang mit dem ganz anders, würde wahrscheinlich direkt ins Gefängnis kommen. Aber in dieser Zeit hat das Regime Oppositionskräfte manchmal noch die Wahl gelassen, quasi das Land zu verlassen, um zu verhindern, dass man ins Gefängnis kommt. Und er reist dann in die USA aus.
Aber auch in den USA bleibt er dann nur ein paar Jahre, oder?
Ja, er bleibt nur ein paar Jahre, aber eindrücklich ist wirklich, dass er auch dort Firmen gründet und wieder sehr erfolgreich Firmen gründet. Das mal in einem anderen Bereich. Er hat schon in Russland angefangen, in der Raumfahrtindustrie sich zu bewegen. In den USA gründet er nachher unter anderem eine Firma, die Satellitendaten analysiert, die sehr eng mit dem US-Verteidigungsministerium zusammen schafft. Aber man kann wie sagen, er hat Russland verloren, aber Russland eh nicht ganz. Also seine Staatsbürgerschaft wird zum Thema dort. Die Frage ist dort, Sicherheitsrisiko oder ein Russ, der ein Unternehmen führt, das eng mit dem US-Verteidigungsministerium zusammenarbeitet. Das funktioniert nicht und er beschließt dann, seine Firmen zu verkaufen und zieht dann 2021 in die Schweiz.
Warum geht die Schweiz? Ich meine, die Schweiz ist bekannt für strenge Exportregeln. Was reizt ihn da?
Ja, ich glaube, man muss sagen, oder? Die Firma, die er dann in der Schweiz auch gründet, die hat am Anfang überhaupt nichts mit Kriegsmaterial zu tun. Wenn du fragst nach dem Wieso, oder? Das läuft über einen Kontakt, über eine Beziehung. Er lehrt an der Stanford-Universität in Kalifornien eine wichtige Person aus der Wirtschaftsförderung vom Kanton Waadt kennen. Die beiden kommen gut aus miteinander und dann kommt es zum richtigen Zeitpunkt quasi zu einem Angebot. Und die Schweiz bietet alles, was Michael Kokoritsch für sein neues Unternehmen Destinus braucht, nämlich gut ausgebildete Fachkräfte, gut ausgebildete Ingenieure und am Flughafen Bayern, ja, ein Ort, wo er das kann machen kann, was er machen mit seiner Firma. Und das ist sehr, sehr mächtige Triebwerke bauen. Das Ziel von ihm oder vom Unternehmen Destinus ist es, ein autonom fliegendes Frachtflugzeug zu entwickeln, wo Güter mit unglaublicher Geschwindigkeit, irgendwie 15-facher Schallgeschwindigkeit, so können transportieren. Das heisst, glaube ich, irgendwie 4 Stunden würde ich das Flugzeug noch brauchen von Australien nach Europa. Mit dem Projekt kommt er auch in die Presse, in die internationale Presse, weil es ein aufsehenserregendes Projekt ist, aber richtig eingesetzt werden die Flüger noch nicht.
Und dann kommt sowieso der 24. Februar 2022. Russland greift die Ukraine an und das verändert eigentlich so ziemlich alles.
When the war started and then when the situation in Europe changed, we decided that we need to do something faster. Initially it was a very moral choice for me, because definitely I am originally from Russia, but I left Russia many, many years ago. And the war was a big shock for me, a personal shock.
Ja, der 24. Februar 2022 ändert für den Michael Kokoritsch und auch für sein Unternehmen eigentlich alles. Er entscheidet sich, das Unternehmen umzukrempeln und zu einem Produzenten für Angriffsdrohnen zu machen.
Benno, ich würde an diesem Punkt gerne über die Schweizer Rüstungsindustrie reden. Wegen der Neutralität sind die Exportregeln ja sehr straff. Wie ist das überhaupt möglich, dass er hier in die Schweiz kommen kann, Drohnen entwickeln kann, die den Ziel in Russland treffen sollen?
Man muss vielleicht noch ganz schnell präzisieren. Der Destinus ist in der Schweiz gegründet worden als ziviles Unternehmen, aber in der Form, wie es jetzt existiert, hat es rechtlich den Hauptsitz seit 2 Jahren in Holland. Das ist also streng genommen kein Schweizer Unternehmen. Der Ableger in Deutschland, in der Ukraine, in Frankreich, in Spanien, ist eigentlich wirklich ein europäisches Unternehmen geworden. Aber ja, auch wenn man Michael Kokoritsch fragt, dann sagt er, das Hirn von dieser Firma ist in der Schweiz.
Yeah, we definitely have another country. We have a lot of engineers also in Spain, in Netherlands, in Germany, but Switzerland is the biggest. It's the biggest brand. Especially in topics like artificial intelligence, software, also propulsion, for example.
Er lebt in der Schweiz. Das Unternehmen ist hier gegründet worden. Es hat die meisten Mitarbeiter da, rund 200 Ingenieure, die hier für das Unternehmen arbeiten. Von dem her ist es auf eine Art und Weise schon ein Schweizer Unternehmen, das stimmt. Und wenn du fragst, oder wieso dass es möglich ist, dann liegt wahrscheinlich ein Teil von der Antwort tatsächlich in dieser Aufsplittung oder von dem Unternehmen. Oder da werden nur Teile in der Schweiz hergestellt und das, was da hergestellt wird und so, wie es exportiert wird, das ist rechtlich möglich.
Der Michael Kokoritsch sagt also, das Hirn von der Entwicklung von diesen Kampfdrohnen, das ist in der Schweiz. Was sagt das auch aus über unsere Rolle im Ukraine-Krieg?
Es ist schwierig zu sagen, was die Rolle der Schweiz im Ukraine-Krieg ist, aber was die Firma aufzeigt, ist, dass es offenbar möglich ist, in der Schweiz ein Unternehmen zu entwickeln, wo Kampfdrohnen herstellt, wo in der Ukraine eine Rolle spielt. Man geht davon aus, dass mit einzelnen Modellen, die von Destinus entwickelt worden sind, hunderte von Zielen in Russland getroffen worden sind. Und der Herr Kokoric selber bezeichnet Destinus als wichtigsten ausländischen Lieferant für Kampfdrohnen von der Ukraine. Ich sage ganz viele, der wichtigste Produzent bleibt die Ukraine selber. Aber ich glaube, das ist etwas, was für die Schweiz in einem gewissen Sinn auch überraschend ist, weil was man aus der Rüstungsindustrie und von den grossen Industrieverbänden in der Schweiz gehört, ist eigentlich eher, dass die Rüstungsindustrie da wegen der strengen Exportregeln eigentlich ums Überleben kämpft.
Was vielleicht noch an dieser Stelle wichtig wäre, eben Drohnen, die spielen ja sehr eine wichtige Rolle im Ukraine-Krieg. Kannst du kurz zusammenfassen, was für eine Rolle spielen Drohnen?
Ja, ich glaube, ganz eine entscheidende Rolle, oder? Man redet auch von einem Drohnenkrieg. Sie spielen in ganz unterschiedlichen Bereichen eine Rolle. Einerseits wirklich an der Front, die Kamikaze-Drohnen, also kleine Kampfdrohnen, die von Menschen ferngesteuert werden. Die töten jeden Tag Dutzende von Soldaten auf beiden Seiten. Die Drohnen sind etwas, was sich sehr stark entwickelt hat in den Jahren, wo der Krieg schon andauert. Das heisst, es ist eine enorme technologische Entwicklung in dem Ganzen drin. Und was man vergisst, es spielt nicht nur an der Frontlinie eine grosse Rolle. Es gibt die bekannten Angriffe von Russland auf zivile Infrastrukturen in der Ukraine, in ukrainischen Städten. Aber es gibt auch Angriffe von der Ukraine tief ins Landesinnere von Russland. Gerade im letzten Jahr, das hat der Spiegel vor kurzem in einem Artikel bekannt gemacht, hat es ungefähr 45'000 Angriffe gegeben von ukrainischen Drohnen auf russischem Gebiet. Ein Grossteil relativ nahe von der Ukraine, aber viel auch Tausende von Kilometern von der Ukraine entfernt. Und das heisst, erstens, der Krieg ist ohne Drohnen nicht zu denken und sie spielen an der Frontlinie und weit darüber aus eine enorme Rolle.
Ein Teil von diesen Drohnen kommt eben aus der Entwicklung von Michael Kokoric, der die Drohnen hier in der Schweiz entwickelt. Das ist auch darum interessant, weil das Parlament ja gerade im Dezember eine Lockerung der Waffenexport beschlossen hat. Bevor wir schnell den Einfluss besprechen, was ist genau beschlossen worden?
Man muss vielleicht noch ganz schnell sagen, oder die Ironie von der Geschichte ist, dass kurz vor dem Angriff von Russland auf die Ukraine ein neues Kriegsmaterialexportgesetz in Kraft getreten ist. Ein sehr strenges Gesetz, das ja auch die Folge war von vielen Exportskandalen, die es schon gegeben hat in der Schweizer Geschichte. Und diese relativ strenge Regelung hat für die Schweiz Folgen gehabt. Im Verlauf des Ukraine-Krieges, oder was noch darum gegangen ist, dass Europa gesagt hat, wir müssen die Ukraine unterstützen. Man hat überall quasi nach Waffen gesucht, die man exportieren kann. Und dort hat es das berühmte Beispiel gegeben von diesen ursprünglich Schweizer Panzer, die, wenn ich mich nicht täusche, in Italien eingelagert waren, von Italien gekauft worden sind und hätten sollen in die Ukraine exportiert werden. Und die Schweiz hat aufgrund des Kriegsmaterialexportgesetzes ein Veto eingereicht und die Panzer haben nicht können exportiert werden. Und das ist für Schweizer Image in dieser Branche nicht sehr förderlich gewesen und hat auch dazu geführt, dass es bei gewissen Rüstungsunternehmen so etwas wie ein Swiss-Free-Label gegeben hat, also dass man zum Teil wirklich geschaut hat, dass kein Schweizer Produkt oder kein Schweizer Bestandteil in Rüstungsprodukten vorkommt, weil man eben hat verhindern wollte, dass am Schluss die Schweiz irgendwie noch ein Veto einlegt. Das ist eine Geschichte, die gerade auch die Schweizer Rüstungsindustrie sehr gern erzählt hat, weil sie quasi wie hat aufzeigen wollte, dass Kriegsmaterialexportgesetz sehr schädlich ist für sie. Und das hat Folgen gehabt. Das hat dazu geführt, dass die bürgerliche Mehrheit im Nationalen Ständerat das Kriegsmaterialexportgesetz stark gelockert hat. Und jetzt können Schweizer Rüstungsbetriebe Kriegsmaterial liefern. Und jetzt, es liegt eigentlich ein Exportgesetz vor, wo das Gegenteil ist von dem, von seinem Vorgänger, wo ziemlich locker ist. An 25 westliche Länder kann auch geliefert werden, wenn die sich im Kriegszustand, wenn man einen bewaffneten Konflikt befindet. Der Bundesrat hat noch ein Vetorecht, aber es ist eigentlich wirklich das Gegenteil von dem vorher, nämlich Schliessen auf.
Aber es hat eigentlich viel Ironie auch in dieser Geschichte. Erstens, dass man das Gesetz gerade vor dem Ukraine-Krieg beschlossen hat. Gleichzeitig ja, sind die Sorgen sehr präsent gewesen. Ich mag mich an sehr viele Warnungen erinnern von bürgerlichen Politikerinnen und Politikern, aber auch aus der Industrie selber. Wir können so nicht funktionieren, wenn wir eben keine Waffen liefern an die Ukraine. Zeigt denn das Beispiel von Michael Kokoric nicht genau das Gegenteil? Also, dass es ja doch durchaus funktioniert, eine Form von Unterstützung zu bieten.
Ja, Mal in einer gewissen Weise schon, oder? Also was es zeigt, ist, dass in einem hochspezialisierten Bereich, oder, dass es dort möglich ist, eine Firma neu aufzubauen und das mit den alten, sehr restriktiven Gesetzen. Ich muss aber auch sagen, eben, da reden wir jetzt nicht von Panzer oder einem ganz klassischen, traditionellen Rüstungsgüter, sondern von einem technologisch hochentwickelten neuen Produkt, so einem sogenannten New Defense Unternehmen. Und dass das möglich ist, hat schon auch etwas damit zu tun, dass der Bundesrat unter anderem beschlossen hat und das SECO jetzt durchgesetzt, oder dass es feine, kleine Ausnahmen gibt, nämlich dass es für das Endprodukt eigentlich eine gewisse Warenwertschwelle gibt, wo, wenn man nicht über die drüber kommt, ein Export immer noch möglich ist. Also das heisst, wenn das Gesamtprodukt nur einen Anteil von unter 50% von Schweizer Bestandteil hat, dann ist ein Export möglich. Und das unter anderem hat sicher Destinus geholfen. Und nicht nur Destinus, sondern man muss sagen, es gibt zum Beispiel im Jura-Bogen ganz viele Firmen, kleinere Firmen aus der Tech-Branche, die so im Nanobereich kleine Bestandteile machen, die auch in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden. Und dort läuft das Geschäft auch immer noch relativ gut, eben weil es nicht quasi ein fertiges Produkt ist wie ein Panzer, sondern eben nur kleine Bestandteile und dort die Hürden viel, viel tiefer sind, als es für so quasi klassische Rüstungsgüter wie Gewehr und Panzer ist.
Zum Schluss nochmal zurück zu Michael Kokoric selber, dass er auch so öffentlich wie in einem Porträt von dir über sein Drohnengeschäft redet und öffentlich sagt, wir greifen damit Russland an. Das ist sicher nicht auch ungefährlich für ihn, oder?
Ja, ist ehrlich gesagt auch etwas, wo eine Rückmeldung, die von Leserinnen und Lesern gekommen ist. Wie können die quasi den Mann so exponieren? Und es ist tatsächlich auch ein Gedanke, wo sehr präsent war während der Recherche zu dem Artikel und wo auch eine Rolle gespielt hat beim Schreiben von dem Artikel. Natürlich hat man gewisse Details nicht publik machen können, weil es sicherheitsrelevant war für ihn. Aber am Schluss muss man sagen, für ihn ist es sehr klar gewesen, dass er über das Thema und über seine Firma und sein Engagement und auch den Hintergrund von dem Engagement reden.
We have this expression in Siberia that if you're afraid of wolves, don't go to the forest. So I decided to do this and for us, it was like our life like this. Yeah. But this is a set, but quite possibly that I will never be able to visit Russia. Well, I mean, people hope that situation can change, but easily cannot change for the next 20 years easily. Yeah.
And ich finde gleich auch, es ist politisch so ein relevantes Thema, dass es wichtig ist, dass man das auch an Einzelfällen aufzeigen kann, wie die Thematik nicht schwarz-weiss ist. Aber also ich glaube, es ist völlig klar, dass der Michael Kokoric auch jetzt noch auf dem Radar von der russischen Geheimdienst ist. Das ist er sicher schon gewesen in Russland selber, wo er die Opposition unterstützt hat. Und das hat sich jetzt mit dem Business, das er jetzt hat, garantiert nicht verändert. Von dem her, ja, er lebt sicher nicht ungefährlich.
Würde er dann gerne zurück auf Russland irgendwann? Oder ist das gar kein Thema mehr für ihn?
Also er sagt klar, oder, solange Putin an der Macht ist, wird er nicht nach Russland zurückkehren können. Er hat seinen Pass zurückgegeben. Das klingt alles relativ definitiv. Er möchte auch Schweizer werden. Er ist sehr, sehr interessiert, was die Schweiz angeht. Als ich das Gespräch geführt habe, können wir wirklich im Detail mit ihm über die letzten nationalen Abstimmungen reden. Das heisst, ich glaube, er sieht sich schon da. Er ist mit seiner ganzen Familie da. Seine Töchter studieren in der Schweiz. Ich glaube nicht, dass er so schnell wieder das Land wird verlassen.
Und man muss zu allem her auch sagen, das Unternehmen, das er hat, ist milliardenschwer. Er hat auch Expansionspläne, also er verdient auch gutes Geld damit.
Ja, das ist sicher so. Das Unternehmen ist sehr erfolgreich. Wie du sagst, es ist eigentlich ein Start-up immer noch, oder, wo es noch nicht so lange gibt, aber weit über 1 Milliarde wert. Investoren haben schon fast 500 Millionen ins Unternehmen gepumpt. Da reden wir von grossen Banken wie der Deutschen Commerzbank und wirklich von grossen Investoren. Vor kurzem hat Destinus für 180 Millionen Franken ein Zürcher AI-Unternehmen gekauft, wo vor allem auf KI-basierte autonome Flugsoftware spezialisiert. Also, man ist auf Expansionskurs. Gerade nachdem, dass wir unser Gespräch auf dem Flughafen Bayern geführt hat, ist er ins Flugzeug gestiegen, nach München geflogen und hat dort in der Umgebung eine deutsche Firma besucht, und er sich überlegt zu kaufen. Also das Unternehmen wird weiter wachsen.
Danke Benno für das Gespräch.
Danke Alex.
Das Porträt von Benno Tuchschmid, unserem Romandie-Korrespondent, über Michael Kokoric, das können wir euch gerne verlinken im Episodenbeschreib. Sehr empfehlenswert. Dort erfahrt man auch noch ein bisschen mehr über seine Motivation und über seine Geschichte. Das war es, die neueste Folge von «Apropos». Diese Folge produziert hat Valeria Mazzeo. Ich bin Alex Aregger und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.